Nachbarherrschaft, und alle drei lagen mit den Reingeborenen in nie enden wollendem Streit. Dazu kamen noch die Hexenmeister mit ihren blauen Lippen und entsetzlichen Kräften. Die Hexenmeister zeigten sich zwar selten, wurden jedoch umso mehr gefürchtet. Ohne Xaro wäre sie verloren gewesen. Das Gold, das sie für den Eintritt in die Halle der 1000 Throne verschwendete, hatte sie größtenteils der Großzügigkeit und dem raschen Verstand des Kaufmanns zu verdanken. Während sich das Gerücht der lebenden Drachen im Osten verbreitete, kamen immer mehr Sucher, um zu erfahren, ob die Berichte der Wahrheit entsprachen, und Xaro Xoandaxos sorgte dafür, dass die Mächtigen und die Geringen gleichermaßen der Mutter der Drachen Geschenke entboten. Das Rinnsal, das er ins Fließen gebracht hatte, schwoll bald zum Strom an. Handelskapitäne brachten ihr Spitze aus Myrrh, Truhen voller Safran aus Yiti, Bernstein und Drachenglas aus Asai. Kaufleute schenkten ihr Beutel mit Gold, Silberschmiede Ringe und Ketten, Flötenspieler spielten für sie auf, Akrobaten vollführten Kunststücke, Jongleure jonglierten, während Färber sie in Farben hüllten, von deren Existenz sie nichts geahnt hatte. Ein Paar aus Yogosnai überbrachte ihr eines der wilden, schwarz-weiß gestreiften Pferde. Eine Witwe schenkte ihr den getrockneten Leib ihres verstorbenen Mannes, der mit einer Kruste aus Silberblättern überzogen war. Solchen sterblichen Hüllen wurde große Macht nachgesagt, vor allem, wenn es sich bei dem Hingeschiedenen um einen Zauberer handelte, wie in diesem Fall. Und die Turmalin-Brüderschaft drängte ihr eine Krone auf, die wie ein dreiköpfiger Drache geformt war, der Körper war golden, die Flügel silbern und die Köpfe aus Jade, Elfenbein und Onyx geschnitzt. Die Krone war das einzige Geschenk, das sie behielt. Den Rest verkaufte sie, um das Geld zu bekommen, das sie dann an die Reingeborenen verschwendete. Xaro hätte auch die Krone verkauft. Die 13 würden ihr eine schönere schenken, schwor er, doch Dani verbot es. »Viserys hat die Krone meiner Mutter verkauft, und die Menschen nannten ihn einen Bettler. Ich werde diese behalten, damit die Menschen mich eine Königin nennen.« Und so trug sie die Krone, obwohl ihr von dem Gewicht der Nacken schmerzte. »Wenn auch gekrönt, eine Bettlerin bin ich noch immer«, dachte Dani. »Ich bin die prächtigste Bettlerin der Welt und trotzdem nur eine Bettlerin.« Sie hasste es genauso, wie ihr Bruder es einst gehasst haben musste, all diese Jahre, in denen wir von Stadt zu Stadt hasteten, um den Meuchlern des Thronräubers stets einen Schritt voraus zu sein und Herrscher und Prinzen und Magister um Hilfe baten und uns das Essen mit Schmeicheleien erkauften. Er muß gewusst haben, wie sehr sie ihn verachten. Kein Wunder, dass er so wütend und verbittert wurde. Am Ende hatte es ihn in den Wahnsinn getrieben. Mir wird das Gleiche widerfahren, wenn ich es zulasse. Ein Teil von ihr hätte ihr Volk am liebsten zurück nach Vaes Toloro geführt, um die tote Stadt aufblühen zu lassen. Nein, das würde die Niederlage bedeuten. Ich habe etwas, das Viserys nie besessen hat. Ich habe die Drachen. Die Drachen machen den Unterschied aus. Sie streichelte Raegal. Der grüne Drache biss ihr heftig in die Hand. Draußen murmelte und summte die große Stadt, und die Myriaden von Stimmen verschmolzen zu einem tiefen Laut, der an das Donnern der Brandung erinnerte.
»Macht Platz, ihr Milchmenschen, macht Platz für die Mutter der Drachen!« rief Yogo, und die Quartener wichen zur Seite, wenn auch vielleicht eher wegen der Ochsen als wegen Yogos Stimme. Durch die schwankenden Vorhänge konnte Dani ihn gelegentlich auf seinem grauen Hengst sehen. Von Zeit zu Zeit versetzte er dem vorderen Ochsen einen Hieb mit der Peitsche, die einen Silbergriff hatte und die sie ihm geschenkt hatte. Ago bewachte die andere Seite, während Rakaro hinter ihnen ritt und in den Gesichtern der Menge nach Anzeichen von Gefahr suchte. Ser Jorah war heute zu Hause geblieben, um die anderen Drachen zu bewachen. Der verbannte Ritter hatte sich diesem närrischen Unternehmen von Anfang an widersetzt. »Er misstraut jedem«, ging es ihr durch den Kopf, »und vermutlich aus gutem Grund.« Als Dani den Kelch hob und Wein trinken wollte, schnüffelte Raegal daran, zischte und zog den Kopf zurück.
»Euer Drache hat eine feine Nase.
Xaro wischte sich den Mund. »Der Wein ist sehr gewöhnlich. Es heißt, jenseits der Jadesee würde ein goldener Trunk gekeltert, von dem man nur einen Schluck trinken braucht, und alle anderen Weine schmecken wie Essig. Lasst uns meine Lustbarke nehmen und nach ihm suchen, ihr und ich.«
»Der beste Wein der ganzen Welt stammt vom Arbor«, verkündete Dani.
Lord Redwine hatte für ihren Vater gegen den Thronräuber gekämpft, erinnerte sie sich, einer der wenigen, die bis zuletzt treu geblieben waren. »Würde er heute auch für mich kämpfen?« Dessen konnte man sich nach all den Jahren nicht sicher sein.
»Kommt mit mir zum Arbor, Xaro, und ihr werdet die feinsten Weine kosten, die ihr je probiert habt. Aber wir werden ein Kriegsschiff brauchen und keine Lustbarke.«
»Ich besitze keine Kriegsschiffe. Krieg ist schlecht für den Handel. Wie oft habe ich es euch nun schon gesagt? Xaro Xoandaxos ist ein Mann des Friedens.«
»Xaro Xoandaxos ist ein Mann des Goldes«, dachte sie, »und mit Gold kann ich alle Schiffe und Schwerter kaufen, die ich brauche.«
»Ich habe nicht gemeint, dass ihr selbst das Schwert ergreifen sollt, wenn ihr mir nur eure Schiffe leiht.«
Er lächelte bescheiden.
»Handelsschiffe habe ich gewiss, aber wer kann sagen, wie viele? Eines sinkt vielleicht gerade in diesem Augenblick in einem stürmischen Winkel des Sommermeeres, und morgen fällt möglicherweise ein anderes Korsaren in die Hände. Am nächsten Tag betrachtet vielleicht einer meiner Kapitäne die Reichtümer im Frachtraum und denkt,